Ja, ich darf ganz kurz was zu meiner Person sagen. Ich komme aus Hannover, bin verheiratet und habe zwei kleine Töchter. Und ich habe ein Buch mitgebracht, das findet ihr, wenn ihr da draus geht. Und zwar heißt es, Was sage ich, wenn? Argumente für Glaubensgespräche. Das ist entstanden aus einer Jugendstundenreihe, die wir in Hannover durchgeführt haben, zu verschiedenen apologetischen Fragestellungen. Unter anderem, warum gibt es Gewalt im Alten Testament oder warum lässt Gott Leid zu? Wenn ihr da Interesse dran habt, bedient euch gerne am Ausgang. Das Stück 4 Euro. Wenn ihr jetzt nicht so viel dabei habt, ist das jetzt auch nicht das Problem. Da liegt eine Kasse aus, da könnt ihr dann entsprechend das Wechselgeld auch rausnehmen. Ich beschäftige mich von Berufswegen sozusagen mit der faszinierenden Welt des Gehirns, daher eben auch heute der Titel Change Your Brain. Was genau hat es mit dem Brain auf sich und was sagt die Bibel zu unserem Denken? Wie sollen wir mit unserem Denken richtig umgehen? Diese Fragen werden wir heute versuchen, anhand der Bibel zu beantworten. Denn wir alle haben es, dieses spannende Organ, das Gehirn, das das Denken überhaupt erst ermöglicht. In unserem Gehirn befinden sich ca. 100 Milliarden Nervenzellen. Jede einzelne Nervenzelle oder jedes einzelne Neuron auch genannt, ist mit anderen Neuronen des Gehirns tausendfach verbunden. Es erhält Informationen von anderen Neuronen, verarbeitet diese und leitet sie als zelleigenes Impulsmuster wiederum weiter. Im Gehirn eines Erwachsenen gibt es ca. 100 Billionen bis eine Billiarde Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen. Das heißt, die Anzahl der Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Wollte man alle Synapsen, also alle Verbindungsstellen, registrieren, indem man pro Sekunde eine Verbindung erfasst, also pro Sekunde eben eine Zahl weiter zählt, würde man dafür ca. 100 Millionen Jahre benötigen, bis man alle Kontaktstellen aufgezählt hat. Die Anzahl der möglichen Zustände des Gehirns, der unterschiedlichen elektrischen Signalmuster, ist höher als die Zahl aller Moleküle im gesamten Universum, in dem wir leben, mit all seinen Galaxien, Sternen, Planeten und Monden. Dies alles fasziniert nicht nur mich als Neurologen, ihr wisst ja, jeder liebt sein Spezialgebiet, sondern das sind einfach unglaubliche Fakten, über die man erst einmal staunen kann. Aber damit haben wir erst einmal nur eine sehr grobe Beschreibung vorgenommen, was unser Gehirn ist. Wir haben noch überhaupt nicht darüber geredet, was Denken ist, wie diese elektrische Aktivität Denken überhaupt ermöglicht. Versuchen wir es noch einmal. Es gibt dynamische Zellverbände zwischen diesen einzelnen Neuronen und diese Verbände sind fähig, kurzzeitig ein geschlossenes System darzustellen und als geschlossenes System zu operieren und Verbindungen zu anderen geschlossenen neuronalen Netzwerken aufzunehmen. Dabei muss man sich das so vorstellen, dass ein Neuron, also eine Nervenzelle, wie ein Bürger einer Stadt ist. Ein Bürger in einer Stadt kann Mitglied in verschiedenen Verbänden sein, zum Beispiel Mitglied in einer Partei, Mitglied in einer Kirche, Mitglied in einem Sportverein und einem Chor und so weiter. Und in all diesen unterschiedlichen Punkten ist der Bürger in einer unterschiedlichen Funktion da. Ähnlich verhält es sich mit Neuronen, die können ebenfalls in sehr unterschiedlichen Netzwerken gleichzeitig operieren. Aber das erklärt ja immer noch nicht, wie wir jetzt denken. Wenn wir wissen, okay, die kommunizieren in irgendeiner Weise miteinander, die Neurone, wie genau funktioniert nun das Denken? Wie letztlich aus Nervenimpulsen, Bildung von neuen Synapsen, Aktivierung und Inhibierung, Clusterbildung und so weiter am Ende ein Gedanke entsteht, ist bis heute ein Rätsel. Wir können elektrische Aktivität messen. Wir können mit dem MRT in das Gehirn hineingucken. Wir können ziemlich genau sagen, wie ein Neuron aufgebaut ist, aber wir wissen nicht, wie Denken funktioniert. Wir wissen es einfach nicht. Wir können sagen, wenn die und die Hirnregion aktiv ist, wird er wahrscheinlich emotional gerade empfinden. Wenn die und die Hirnregion aktiv ist, wird wahrscheinlich gerade mathematisches gedacht. Aber was genau an mathematischen Inhalten gedacht wird, ob das korrekt ist oder nicht, das kann überhaupt nicht gesagt werden. Denken ist also nicht so simpel, wie es uns erscheinen mag. Und Denken ist auch nicht frei. Die Humanisten forderten es, geben Sie Gedankenfreiheit, Sir, heißt es bei Schiller. Und viele Hirnforscher sind in der Tat davon überzeugt, dass unsere Gedanken überhaupt nicht frei sind. Nein, dass unser Denken sogar vorbestimmt ist, determiniert ist, so sagen sie. Auch die Bibel setzt sich intensiv mit unserem Denken auseinander. Klar, Gott hat das Denken überhaupt möglich gemacht und er kennt das Wunder, wie aus elektrischer Aktivität letztlich Gedanken wird. Und die Bibel konfrontiert uns mit sehr harten Fakten zum Thema Denken. Die Bibel sagt, dass unser Denken in der Tat nicht frei ist, sondern dass unser Denken, jedes menschliche Denken, gebunden ist. Und die Diagnose der Bibel liest sich sehr folgenschwer. In 2. Korinther 3, Vers 14 heißt es, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Ihre Gedanken wurden verstockt. Hier redet Paulus über unsere Gedankenwelt und sagt, dass unsere Gedanken tatsächlich verblendet sind. Und damit sind wir beim ersten von drei Punkten heute Abend angekommen. Der erste Punkt, über den wir nachdenken müssen, ist, dass unser Denken verfinstert ist. Erstens, verfinstertes Denken. Wie werdet ihr jetzt vielleicht sagen, wir können nicht klar denken, also meine Matheaufgaben kriege ich eigentlich immer ganz gut hin und meinen neuen Studienplatz, den absolviere ich auch mit ziemlich viel Bravour. Warum soll jetzt plötzlich mein Denken verblendet sein? Was genau ist damit gemeint? Schauen wir uns eine andere Bibelstelle an, Epheser 4, Vers 18. Dort schreibt Paulus, dass unser Verstand verfinstert ist. Daher habe ich auch den ersten Punkt so genannt, verfinstertes Denken. Warum diese Diagnose? Warum so, ja, pessimistisch? Heißt es, dass wir keine Mathematik betreiben können oder keine Texte verstehen können? Nein, die Bibel meint mit verblendetem Denken etwas anderes. Sie meint damit, dass wir mit unseren Gedanken, allein dadurch, dass wir Überlegungen anstellen, dass wir von mir aus auch Naturwissenschaften betreiben oder Geisteswissenschaften, dass wir mit unserem Denken die wirklich wichtigen Fragen unseres Lebens nicht beantworten können. Die Frage nämlich daher, danach, wo komme ich her, wozu bin ich da, was soll ich tun und worauf darf ich hoffen? Das sind die großen Fragen der Menschheit. Und ich komme nicht dahinter, diese Fragen alleine mit meinem Kopf, mit meinem Denken zu beantworten. Die Philosophen haben zu allen Zeiten versucht, diese großen Fragen zu beantworten. Da waren die Optimisten, wie Kant. Kant sagte noch, sapere aude, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Und dann lacht die große aufklärerische Freiheit. Nur wenige Zeit später kam schon Nietzsche auf den Plan, der sehr, sehr viel skeptischer diesem Projekt gegenüberstand. Und letztlich landeten wir im Fatalismus, in der wir jeder Wahrheitshoffnung letztlich eine Totalabsage erteilen. Unser Verstand ist verfinstert. Warum? Weil wir getrennt sind von dem, der unseren Verstand gemacht hat. Wir sind getrennt von demjenigen, der uns Denken überhaupt erst ermöglicht. Nur er, derjenige, der uns gemacht hat, der uns designt hat, kann uns diese Fragen beantworten. Wir sind getrennt von unserem Schöpfer. Warum? Weil wir uns gegen ihn gestellt haben. In dem Sündenfall bei Adam und Eva. Aber jeder von uns vollzieht es jeden Tag dadurch, dass wir uns immer und immer wieder gegen Gott stellen, dass wir durch unser Leben ausdrücken, Gott, eigentlich bist du mir egal. Im Grunde genommen geht es mir darum, was ich selber möchte, nicht darum, was du möchtest. Das drückt unser gesamtes Leben aus. Unser Denken ist seit dem Sündenfall irrtumsfähig. Unser Denken ist moralisch verdreht. Unser Denken ist fehlerhaft und von irrationalen Faktoren beeinflusst. Ja, unser verfinstertes Denken führt uns sogar in die Situation, dass wir uns in eine Situation begeben, dass wir gegen Gott rebellieren. Es ist nicht nur so, dass Gott uns egal ist, sondern dass wir durch das, was wir leben, ausdrücken, Gott, ohne dich ist das Leben sehr, sehr viel besser und alles in mir strebt danach, Gott aus meinem Leben auszuschließen. Und das heißt nicht, dass wir deshalb nicht einen klaren Gedanken fassen könnten. Verfinstertes Denken bedeutet, dass ich sehr wohl Wissenschaft betreiben kann, dass ich Kultur schaffen kann, dass ich technische Errungenschaften hervorbringen kann. Aber der Mensch ohne Gott und ohne seinen Sohn Jesus Christus lebt in der Dunkelheit. Das heißt, er muss geistlich nicht nur aus dem Schlaf wach geweckt werden. Nein, er muss sogar von den Toten auferweckt werden. Durch den Sündenfall bist du und bin ich unfähig, die entscheidenden Wahrheiten zu erkennen. Diejenigen, worauf es wirklich ankommt. Und deswegen die Frage, wie komme ich aus dieser Situation heraus? Wie komme ich aus diesem verfinsterten Denken heraus? Und die Antwort ist erst einmal gar nicht. Du kannst überhaupt nichts dran ändern, denn wenn die Bibel wirklich recht hat, dann ist dein Denken nicht nur verfinstert, wie Paulus an der einen Stelle sagt, sondern da ist dein Handeln Gott gegenüber komplett tot. Und ein Toter kann sich bekanntlich nicht selbst lebendig machen. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass jemand anderes kommt und dein Denken wieder neu macht. Dass jemand anderes dich verwandelt. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, und zwar verwandeltes Denken, wie Gott dein Denken neu macht. Verwandeltes Denken. Wir selbst, haben wir gesehen, sind völlig machtlos, weil wir in unserem Denken verfinstert und verstockt sind. Ja, wir sind sogar feindlich Gott gegenüber eingestellt. Und nun kommt Gott, der uns nicht in dieser Situation belassen möchte, und verändert alles, indem er Folgendes tut. Und wir lesen zusammen Kolosser 1, Vers 13 bis 15. Und während ihr aufschlagt, gebe ich einmal die Handouts durch.
Am besten nimmt sich jeder Zweite ein Blatt, weil es sonst wahrscheinlich nicht ausreicht.
Und dann könnt ihr gemeinsam reingucken. Dann habt ihr auch ein paar Bibelstellen noch mit notiert. Kolosser 1, Vers 13 bis 15. Dort schreibt Paulus wieder: Gott, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Nun kennen wir das Bild der Finsternis schon relativ gut. Unser Denken ist verfinstert. Gott, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Das heißt, Gott selbst greift in unsere ausweglose Situation hinein. Er sendet seinen Sohn zu unserer Errettung. Er befreit uns aus der Gewalt der Finsternis. Und nun sind wir wieder gefragt. Wir müssen einen Schritt gehen, der entscheidend ist. Wir müssen einsehen, dass unser Leben letztlich eine Rebellion gegenüber Gott ist. Wir müssen einsehen, dass wir mit unseren eigenen Gedanken diese großen Fragen nicht beantworten können. Dass wir aufgeschmissen sind, dass wir wirklich geistlich tot sind. Wenn du das einsiehst und wenn du an Jesus Christus als deinen Erretter glaubst, dann will und kann er dich retten. Und dann wird er dein verfinstertes Denken verwandeln. Er wird ein helles Licht sozusagen in dein Denken hineinbringen. Und das ist die große Entdeckung der Reformatoren gewesen, sola gratia, dass wir eben genau darauf angewiesen sind, dass Gottes Gnade mitten in unser Leben hineinspricht. Dass sein helles Licht unser Denken ausleuchtet und wir neu gemacht werden. Dabei wird rettender Glaube nicht gegen das Denken ausgespielt, so nach dem Motto, entweder du glaubst und fühlst dich dabei wohl oder du denkst, nein. Wenn ich mich ganz auf Christus verlasse, dann kommt es nicht zu einem Ausschalten meines Denkens, sondern zu einer Erneuerung des Denkens. Die rebellierende Vernunft gegen Gott, der fehlgeleitete Wille, das verwirrte Gefühl und die gottlose Neigung verlieren durch die Erneuerung ihre Macht über dich. Ich sage es nochmal. Die rebellierende Vernunft, der fehlgeleitete Wille und das verwirrte Gefühl sowie die gottlose Neigung verlieren ab dem Zeitpunkt der Bekehrung die Macht über dich. Ab dem Zeitpunkt hast du sozusagen ein funktionierendes. Und jetzt kannst du dieses Denken umfassend gebrauchen unter der Anleitung von Jesus Christus. Dabei steht dieses Denken, was nun auf den Glauben der Bibel ausgerichtet ist, auf festem Fundament. Derjenige, der nun mit seinem erneuerten Denken an die Bibel herantritt, wird dort immer wieder dazu aufgefordert, genau das Denken auch zu verwenden und wirklich in die Tiefe zu gehen. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 13 bis 17 Folgendes: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen wir aber an den anrufen, an denen sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und jetzt kommt der entscheidende Vers in Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das heißt, die Quelle des Glaubens, die Quelle der Verkündigung, durch den wir Zugang zu Gottes Wahrheiten bekommen, ist nicht unser Gefühl, ist nicht in uns hineinzuhorchen, sondern ist das Wort Gottes. Aus dem Wort Gottes entspringt Verkündigung und aus der Verkündigung erwächst Glaube. Das heißt, ich kann jeden Tag einen Faktencheck durchführen, indem ich die Bibel zur Hand nehme und schaue, was sagt die Bibel dazu. Denn sie kann mir die echten Wahrheiten über die entscheidenden Fragen meines Lebens weitergeben. Gottes Wort informiert, Gottes Wort orientiert und korrigiert. Das absolut Neue des verwandelten Denkens besteht jetzt in der neuen Ausrichtung meines Denkens. Meine Ausrichtung war vorher weg von Gott. Mein ganzes Streben, meine ganze Ausrichtung hat sich gegen meinen Schöpfer gestellt. Und nun darf ich fragen, nicht mehr, was brauche ich, was ist für mich das Beste, sondern was möchte Gott, was ist sein Wille? Das ist die neue Ausrichtung des erneuerten Denkens. Das verwandelte Denken kann Gott und seinen Willen erkennen und kann danach leben, weil Gott die entsprechende Kraft dazu gibt. Wo die Klarheit dieses Wortes wirkt, da kommt es nicht nur zu einem punktuellen Verändern des Denkens, sondern es kommt zu einer permanenten Verwandlung meines Denkens. Und dabei ist das Wort Gottes Kompass jeden Tag im Gedankengewirr, die uns die Richtung hindurch zeigt auf das Ziel hin. Und damit kommen wir zum dritten und letzten und auch längsten Punkt. Wir haben gesehen, dass unser Denken erstens verfinstert ist, dass wir uns in einer Situation befinden, aus der wir selbst nicht herausfinden, aber dass Gott eingegriffen hat durch seinen Sohn, dass er in seiner Gnade helles Licht in unser Leben scheinen lassen möchte. Und derjenige, der im Glauben dieses Erlösungswerk von Jesus Christus annimmt, der darf verwandeltes Denken bekommen. Und derjenige, der ein verwandeltes Denken hat, der steigt automatisch in einen Prozess ein, in dem sein Denken permanent verwandelt wird. Und wie das genau funktioniert, das wollen wir in den nächsten Minuten noch mal etwas genauer uns anschauen. Es passiert nicht über Nacht, dass die Wahrheiten der Bibel dein gesamtes Denken ausfüllen. Oder um es neurologisch auszubuchstabieren, es passiert nicht über Nacht, dass die Wahrheiten der Bibel sich Autobahnen in deinem Gehirn gebaut haben. Ja? Gedanken, die man häufig denkt, die werden ausgebaut. Da werden bestimmte Schleifen aktiviert und diese Synapsen verstärken sich. Andere gehen unter, weil sie nicht mehr betätigt werden. Das geschieht nicht von heute auf morgen, sondern es braucht einen lebenslangen Prozess. Und wir werden tatsächlich an vielen Stellen dazu angehalten, unser Denken wirklich zu gebrauchen. Wir sollen eben nicht ein Gefühlsleben führen, in dem wir heute uns so und morgen anders fühlen und das in irgendeiner Weise zu unserem geistlichen Gradmesser machen. Wir werden dazu angehalten, dieses wunderbare Geschenk des Gehirns zu verwenden. Zwei Stellen dazu, Epheser 4, Vers 23 und Römer 12, Vers 2. Zuerst Epheser 4, Vers 23. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Erneuert euch, permanent heißt das, immer und immer wieder in eurem Geist und Sinn. Und Römer 12, Vers 2, die Stelle ist etwas bekannter, da heißt es, richtet euch, ich lese aus einer modernen Übersetzung oder eher Übertragung, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Schlachter übersetzt wörtlich, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, durch die permanente Erneuerung eures Sinnes. Ich möchte im Folgenden einige praktische Erneuerung dieses Sinnes geschehen kann. Und zwar ist der erste Punkt, dass man einen festen Standpunkt braucht, bevor man sich Meinungen, Wahrheiten, Überlegungen anguckt, die auf die Bibel hineinströmen und auf mein Leben einprasseln. Ich brauche erst einmal einen festen Standpunkt. Ich weiß nicht, wer von euch Kampfsport macht. Ich selber habe auch nicht ganz so viel Erfahrung da drin. Aber eines habe ich mitbekommen in einem Semester Sport, wo ich das mal spaßeshalber gemacht habe. Man braucht einen festen Standpunkt. Bevor ich irgendeine Aktion durchführe, bevor ich irgendwie agiere, muss ich wissen, wie ich stehe. Ich brauche wirklich Klarheit darüber, wie ich irgendwie positioniert bin, bevor ich eine Aktion tätige. Und genau so ist es mit unserem Denken. Unser Denken braucht erstmal ein Fundament. Unser Denken braucht Standfestigkeit, braucht richtig ein starkes Fundament, damit wir dann im zweiten Schritt treffsicher sein können. Standfest. Wie wird unser Leben standfest? Wie bekommst du eine tragfähige Basis für dein Leben? Die Antwort haben wir vorhin schon gesehen. Woher kommt der Glaube? Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Woher kommt die Verkündigung? Die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, dass das Wort Gottes die Quelle dessen ist, aus der biblisches Denken entspringt und aus der unser Denken überhaupt her geprägt werden soll. Wir müssen uns das einmal klar machen, gerade für diejenigen, die schon länger mit der Bibel umgehen. Es ist eigentlich unfassbar, dass Gott sich entschieden hat, uns seine Gedanken, diese ewig gültigen Wahrheiten zwischen zwei Buchdeckeln zu geben. Deshalb sollten wir uns die Zeit nehmen, uns intensiv gerade mit seinen Wahrheiten auseinanderzusetzen und uns mit diesen fesselnden, diesen wegweisenden Gedanken wirklich so intensiv vertraut zu machen, dass sie wirklich große Autobahnen in unserem Gehirn ausprägen. Was meint die sich mit der Bibel auseinandersetzen? Das ist ja noch relativ abstrakt. Nun, zuerst einmal wollen wir verstehen, was Gott zu uns sagt. Das heißt, es geht nicht darum, einfach mantrahaft irgendwelche Bibelverse vor sich her zu sagen, ohne die Inhalte dessen zu verstehen, was die Bibel damit sagt. Sondern es geht darum, dass wir inhaltlich begreifen, was dort wirklich steht. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil die Bibel an einigen Stellen schwer zu verstehen ist. Jetzt nochmal wieder der Schritt zurück. Gott offenbart sich in seinem Wort uns gegenüber. Wenn wir eine Bibel in der Hand halten würden, die wir Seite für Seite sofort auf Anhieb verstehen würden, dann wäre es wahrscheinlich nicht Gott, der sich hier uns mitteilt. Denn Gott muss per Definition so viel größer und erhabener sein als wir Menschen, dass wir ihn nicht auf Anhieb verstehen können. Deswegen ist Erkenntnis Stückwerk und deswegen ist die Bibel an vielen Stellen auch nicht einfach so direkt zu verstehen. Nein, wir brauchen Hilfen. Wir brauchen Hilfen, um die Bibel zu verstehen. Und zwar die größte Hilfe, die Gott uns gibt, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist sozusagen der Schlüssel, den jeder Christ mitbekommt ab dem Zeitpunkt seiner Geburt, seiner Wiedergeburt, wo er Zugang bekommt zu den göttlichen Wahrheiten. Und das macht uns auch demütig, weil es uns hilft, beim Studium der Bibel uns immer wieder klar zu machen, ich selbst kann nur die äußere Struktur der Texte wahrnehmen, aber ich kann nicht wirklich verstehen, was Gott mir sagt, wenn nicht sein Heiliger Geist, und das hat er uns versprochen, dass er das tut, wenn nicht sein Heiliger Geist uns die biblischen Wahrheiten entschlüsselt, aufmacht, sodass wir wahrnehmen, dass wir erkennen können, was Gott uns sagt. Paulus macht an vielen Stellen deutlich, dass das aber kein mystischer Zugang ist, nach dem Motto, ich lese jetzt einfach den Text und bete nochmal kurz dazu, lass den Heiligen Geist in mir wirken und dann wird das schon passieren. Sondern die Art und Weise, wie Paulus, nicht nur Paulus, aber ihn kann man es besonders schön deutlich machen, wie Paulus die Briefe schreibt, macht deutlich, Paulus möchte, dass die Leser wirklich die Argumente verstehen, dass sie wirklich nachvollziehen, Punkt für Punkt, was er ihnen entfaltet. Ein ganz wichtiges Beispiel, und es passt gut, da wir heute Karsamstag haben, ist 1. Korinther 15. In 1. Korinther 15 setzt sich Paulus mit Strömungen auseinander, die auf die Korinther einprasseln, mit den Rationalisten ihrer Zeit. Und es war besonders schick zu sagen, die Auferstehung hat es nicht gegeben. Denn das passte einfach nicht in die rationalistische Weltsicht der Philosophen damals, der Stoiker, der Epikureer. Und deswegen haben viele Christen und Korinth gesagt, okay, wir gehen damit. Das ist nicht ganz so wesentlich, die Auferstehung, und sagen, gut, das sozusagen geben wir ab als Glaubensgut. Da wollen wir nicht mitmachen, dann akzeptieren uns die Mitmenschen etwas besser. Paulus antwortet folgendermaßen darauf, 1. Korinther 15, Abvers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Und jetzt argumentiert er, und hört mal genau hin in diese Art und Weise des Argumentierens von Paulus. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und warum begeben wir uns stündlich in Gefahr? Ab Vers 30. So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, ich sterbe täglich, also ich begebe mich täglich in Gefahr. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Dann könnte man eher sagen, will er hier sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Und dann Vers 58, der letzte Vers des Kapitels. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immerzu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Er reiht hier Argument an Argument an. Er wirbt um die Korinther. Er möchte denen deutlich machen, Leute, wenn ihr A sagt, müsst ihr auch B sagen. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Sühnung der Schuld. Dann könnt ihr den ganzen christlichen Glauben wirklich beiseite schieben. Warum begeben wir uns in Gefahr? Warum lasst ihr euch verfolgen? Warum begebt ihr euch in die Situation, dass der Staat euch nicht so toll findet, weil ihr seine Maßnahmen nicht immer gehorsam mitmacht? Dann könnt ihr das einfach bleiben lassen. Dann könnt ihr konform mitschwimmen. Ihr könnt ein gemütliches Leben haben. Wenn ihr wirklich die eine Position übernimmt, dann müsst ihr die andere auch übernehmen. Und er argumentiert, er nennt ein Argument nach dem anderen, um genau das anzusprechen. Er spricht hier zu seinen Brüdern. Er sagt in Vers 58, meine geliebten Brüder. Das heißt, das sind Christen, die wirklich dieses verwandelte Denken bereits haben. Und trotzdem kann man mit diesem verwandelten Denken Gedanken denken, die gegen die biblischen Wahrheiten gehen. Und wie kommt man dann wieder zurück? Indem man sich darauf besinnt, was die biblischen Wahrheiten sind, indem man sich in erster Linie nicht mit den 1000 Strömungen drumherum auseinandersetzt, das kommt gleich, sondern dass in erster Linie einen festen Punkt, einen festen Standpunkt überhaupt erst gewinnt, dadurch, dass man weiß, was die Wahrheit ist, bevor man die Lüge als Lüge erkennen kann. Das heißt, ein fester Standpunkt kommt durch das Verstehen biblischer Wahrheiten. Es reicht nicht, sie nur wiederzugeben. Es reicht nicht, einfach nur bestimmte Formen mitzumachen, sondern einen echten, festen Standpunkt bekommen wir dadurch, dass wir begreifen, was Gott uns in seinem Wort weitergibt. Das bedeutet, dass verändertes Denken dadurch zustande kommt, dass das biblische Gedankengut unser Denken prägt. Was prägt uns? Das, womit wir uns viel auseinandersetzen. Deshalb nimm dir Zeit für die Bibel. Jeden Tag nimm die Bibel in die Hand, und zwar nicht die fett markierten Stellen, die sich gut lesen, sondern wirklich systematisch Bibelbuch für Bibelbuch. Wenn du nicht weißt, wie man das macht, dann nimm zum Beispiel einen Kurzkommentar zur Hand. Gerade im Alten Testament kann das sehr hilfreich sein. Warren Wiersbe ist hier ein Stichwort, der gerade im Alten Testament sehr gute Hilfe leistet, die man gut zur stillen Zeit dazu lesen kann. Oder nimm dir ein Notizheft und mach einfach zu jedem Kapitel erst einmal 2, 3 Notizen, Dinge, die du festhalten möchtest an biblischen Wahrheiten. Fang an, die Bibel zu lesen. Zuerst einmal lesen, das ist wichtiger als gar nicht lesen. Und im zweiten Schritt überleg, wie du so lesen kannst, dass du wirklich dir vergewisserst, du hast verstanden, was du dort gelesen hast. Da gibt es zum Beispiel die Read It Reihe, wo man zu jedem Kapitel im Buch 2 oder 3 Fragen gestellt bekommt, die man beantworten kann. Was ebenfalls dazu beiträgt, dass du dein Denken prägen lässt durch biblische Wahrheiten, ist das regelmäßige und aktive Zuhören von Auslegungspredigten, also Predigten, die wirklich Vers für Vers die Bibel erklären. Und du brauchst den Austausch mit anderen Christen, um gegenseitig voneinander zu lernen, um sich gegenseitig Mut zu machen, aber auch, das sagt die Bibel immer wieder, um sich auch gegenseitig zu korrigieren und zu sagen, hey, hör mal, das, was du da ganz allein, ich sag mal, in deiner kleinen Stube herausgefunden hast, das ist leider keine biblische Wahrheit, sondern das ist jetzt doch eigenes Gedankenkonstrukt. Und zwar, wenn man das im großen biblischen Zusammenhang sieht und so weiter. Das heißt, es braucht die christliche Gemeinschaft, in der Ermutigung, in der Austausch, aber auch Korrektur stattfindet. Lass dein Denken aktiv verändern durch diese herrlichen Wahrheiten der Bibel und du wirst merken, wie du immer mehr Standfestigkeit bekommst, bevor du dann, und jetzt sind wir bei dem nächsten Schritt, zielsicher zuschlägst. Denn wenn du standfest stehst, kannst du auch zielsicher und treffsicher schlagen. Wer fest steht, ist auch dann sicher, wenn Stürme aufkommen oder wenn wir in inhaltlichen Auseinandersetzungen Farbe bekennen müssen. Zu allen Zeiten sind Konzepte, Ideen, Modeerscheinungen aufgekommen, die für sich behauptet haben, wir haben Recht, wir haben die Wahrheit. Das ist nichts Neues, das ist nicht erst im 21. Jahrhundert so. Das haben Christen zu allen Zeiten erlebt. Und die Bibel fordert uns zu einem sehr aktiven Umgang mit den Zeitströmungen auf. In 2. Korinther 10, Vers 4 heißt es folgendermaßen: Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und jetzt Vers 5, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jetzt kommt der entscheidende Part, den ihr gerne dick markieren könnt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegenüber Christus. Was sagt Paulus hier? Paulus macht deutlich, dass wir in einem Kampf stehen und dass dieser Kampf nicht mit normalen Waffen gekämpft wird, sondern dass dieser Kampf eine sehr viel größere Dimension hat. Es geht um eine geistliche Ebene, um die Frage, ob Gott die Wahrheit sagt oder ob menschliche Gedankengebäude recht haben können. Wer im Denken verfinstert ist, wird Gott ablehnen und eigene Gedankengebäude errichten. Und jeder, der sich mit philosophischen Gedanken auseinandergesetzt hat, wird feststellen, diese Gedankengebäude klingen häufig sehr interessant und teilweise auch wirklich in sich geschlossen. Doch wenn man einmal hineinsteigt, wird man sehr schnell den Knackpunkt finden, an dem es nicht stimmig ist, weil ihr Denken verfinstert ist. Das sind hochintelligente Leute. Aber durch das verfinsterte Denken können sie, das haben wir gleich am Anfang gesehen, die wirklich wesentlichen Fragen letztlich nicht beantworten. Wenn ich also einem Gedankengebäude begegne, und dieses Gedankengebäude wird wahrscheinlich eher sich nicht in philosophischer Gestalt kleiden, sondern mit sehr plumpen Behauptungen aufwarten, dann muss ich diesen Gedanken gefangen nehmen. Was meint Paulus damit? Das heißt, ich muss diesen Gedanken festhalten, ihn unter die Lupe nehmen, ihn kritisch prüfen und, das ist der entscheidende Punkt, vor Gott bringen und anhand der Bibel prüfen, ob dieser Gedanke wahr oder falsch ist. Als Christ kann ich mir also zu keinem Zeitpunkt den Luxus erlauben, einfach die Annahmen und Meinungen in meinem Umfeld unkritisch zu übernehmen. Ich muss jeden Gedanken gefangen nehmen, jeden Gedanken gründlich prüfen. Werden wir etwas konkreter. Vernunftgebäude können sich in folgende Aussagen kleiden. Mein Bauch gehört mir. Jedes Jahr werden mindestens 100.000 Kinder abgetrieben, eine Großstadt. Die Bibel ist hier eindeutig. Die Würde des Lebens beginnt von Anfang an. Gott bildet den Menschen im Mutterleib. Das heißt, dass ich hier klar Stellung beziehen muss. Die nächste Behauptung. Habe Spaß und genieße dein Leben. Lebe deine Liebe, so wird dann die freie sexuelle Entfaltung genannt. Ist kein Sex vor der Ehe wirklich ein biblisches Gebot? Gott hält dem entgegen, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Sexualität gehört ausschließlich in den Bereich der Ehe. Ja, Jesus wird sogar noch krasser, als das Alte Testament es formuliert in Matthäus 5, Vers 28, wenn er sagt, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Frage, wenn in Serien und Filmen im Schlummermodus eine Ethik vorgelebt wird, die meist im völligen Gegensatz zur Bibel steht, was heißt es dann, jeden Gedanken gefangen zu nehmen? Vielleicht den Fernseher oder den Laptop auszuschalten? Eine bessere Auswahl an Filmen zu treffen? Oder vielleicht noch besser, gute Alternativen zur Entspannung zu suchen, wie zum Beispiel gute Bücher, Musik machen oder Musik hören, Sport treiben, Gespräch führen etc. Nimm jeden Gedanken gefangen. Das heißt, dass du in einem permanenten Kampf dich befindest. Ein Kampf darum, täglich Jesus Christus gehorsam zu sein, statt den Moralvorstellungen dieser Welt. Was tun, wenn ein Gedanke sich in deinem Gehirn verliert, der sich gegen Gott richtet? Wenn Unmoral in deinen Gedanken aufkommen? Stolz, Neid, Begehrlichkeit, Verlangen. Nimm diesen Gedanken gefangen und geh damit zu Jesus. Bitte ihn im Gebet, dass er dir hilft, diesen Gedanken aus deiner Gehirnwelt rauszuschmeißen. Lerne Bibelverse auswendig, die du in solchen Momenten aufsagen kannst, nicht als magischen Moment, sondern um eine Stütze zu haben, um dich daran zu erinnern, was Gottes Wille ist. Mach dir klar, Gott will deine Gedankenwelt verändern, aber er will es nicht gegen dich, sondern mit dir zusammentun. Verändertes Denken umfasst also schon mal mindestens diese zwei Schritte. Einen festen Standpunkt gewinnen und dann treffsicher zu schlagen, wenn äußere Gedanken, Modelle, Ideen auf mich einströmen. Der nächste Punkt lautet, überlegt zu handeln. Die Vernunft, die Gott uns schenkt, richtig zu gebrauchen. Und zwar möchte ich hier auf einen Bereich eingehen, zu dem die Bibel zuerst einmal sich nicht in der Ausführlichkeit äußert. Es gibt viele Bereiche, zu der die Bibel nicht große Entfaltungen macht, auch wenn sie sich am Rande hin und wieder mal dazu äußert. Zum Beispiel die Beschaffenheit von Viren, die Aufbau unseres Gehirns, aber auch so Fragen wie wirtschaftliche Dinge, Soziologie und so weiter. Wie sollen wir in diesen Bereichen das veränderte Denken anwenden? Welche Rolle nimmt die Vernunft, nimmt also unser Verstand aus biblischer Sicht ein? Die Bibel geht einen Mittelweg. Sie lehnt auf der einen Seite eine Überbetonung der Vernunft ab. Kant, als einer der zentralen Figuren der Aufklärung, überschätzte die Vernunft maßlos. Er schreibt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das heißt, die Vertreter der Aufklärung waren überzeugt, dass es echte Wahrheit gibt, das ist gut. Genau das sagt die Bibel auch, aber sie glaubten, dass sie diese Wahrheit alleine durch ihren Verstand herausfinden konnten. Dass der Verstand autonom, also losgelöst von allen anderen Faktoren und Einflüssen handeln sollte und dadurch echte Erkenntnis kommen würde. Doch wie wir wissen, ist dieses Projekt krachend gescheitert. Auf die Aufklärung folgte der große Skeptizismus und mündete schließlich in der Postmoderne. Und die Postmoderne hat resigniert das Handtuch geworfen, was die Wahrheitsfrage angeht. Sie sagt, dass es viele verschiedene Wahrheiten gibt, was für sich schon eine Behauptung ist, die sehr absolut ist, aber das ist ein Widerspruch, den sie gerne hinnehmen. Und stellt die Behauptung auf, jeder soll eben nach seiner eigenen Fasson selig werden. Und so wirft die Postmoderne die Vernunft über Bord und wendet sich stattdessen Brot und Spielen zu. Also dem Gefühl und dem Entertainment, der egoistischen Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte. Die Vernunft in ihren richtigen Grenzen zu gebrauchen, das ist die große Kunst. Denn die Vernunft befindet sich in zwei Extremen. Sie befindet sich unter dem Einfluss des Sündenfalls und die Vernunft ist zugleich Schöpfungsgabe und ist erneuert für diejenigen, die Christen geworden sind. Und deswegen müssen wir den Verstand in einer gesunden Art und Weise gebrauchen. Sprüche 19, Vers 8 sagt dazu, wer Verstand erwirbt, liebt seine Seele, wer auf Verständnis achtet, wird Gutes finden. Das heißt, dass unser Verstand, das müssen wir uns immer bewusst sein, immer fehlt. Doch kann genau dieser Verstand erkennen, dass es einen Gott gibt, sagt Paulus in Römer 1, Vers 20, nämlich, dass sein unsichtbares Wesen, also Gott, das göttliche Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen werden. Im einzelnen Menschen, dass jeder durch Nachdenken anhand der Werke der Schöpfung darauf kommen kann, dass ein Gott existiert. So viel traut Paulus dem Verstand zu. Die Entdeckung der Vernunft als Schöpfungsgabe wurde von den Reformatoren freigelegt und bewirkte einen Boom im Bereich der Naturwissenschaften. Luther selbst gebrauchte die Vernunft in seinen Streitschriften, weil er davon überzeugt war, ihnen nähern müsse. Lange war unsere Kultur von dieser gesunden Streitkultur geprägt. Es gab den Austausch von Argumenten in der Überzeugung, wenn wir uns duellieren, werden wir gemeinsam der Wahrheit einen Schritt näher kommen. Doch der Vernunftglaube eines Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, war gestern. Voltaire konnte noch sagen, ich hasse, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagst. Der elende Kritiker. Heutzutage, nach 2 Jahren Corona-Pandemie, wissen wir, dass dem bei weitem nicht so ist. Vielmehr haben wir die Überlegungen von Kant hinter uns gelassen, der noch kritisiert hat, dass wir den Verstand ohne Leitung eines anderen nicht verwenden sollen. Also wir sollen den Verstand ohne Leitung eines anderen verwenden. Er steht ganz bald ohne weiteren Erwerb da und ist auf sich alleine gestellt. Den Verstand ohne Leitung der Medien zu gebrauchen, ist nicht besonders schwer, aber es ist wirtschaftlich im Anschluss manchmal etwas schwer zu ertragen. Und doch sind wir als Christen herausgefordert, die Schöpfungsgabe der Vernunft genauso zu gebrauchen, nämlich losgelöst eben auch von den großen Medienmachern. Es gibt viele Wege, wie die Medien versuchen, diesem vernünftigen, normalen Gebrauch unseres Verstandes entgegenzugehen. Zum einen lenken sie uns einfach gut ab, indem sie uns berieseln mit Entertainment und es machen wie die Römer Brot und Spiele. Solange wir genug zu essen haben, solange wir genug Serien konsumieren können, werden wir nicht so viele kritische Fragen stellen. Und falls es doch jemanden gibt, der seinen Verstand gebraucht, dann müssen wir ihn einfach in die richtige Schublade packen und damit ist er für den Rest der Bevölkerung auch wieder weg vom Tisch. Der Vorwurf der Verschwörungstheorie kam passend vor 2 Jahren auf und hat all diejenigen in eine gemeinsame, dunkle, mickrige Ecke gedrückt, die meistens auch gar nicht wirklich homogen zusammengehören, aber man hat dadurch bewirkt, dass man ihre Argumente nicht mehr wahrgenommen hat, weil man sagt, man darf ihnen als Personen nicht mehr zuhören. Es gibt verschiedene Arten von Verschwörungstheorien und Professor von Wachter, ein christlicher Philosoph, hat darauf eine sehr schöne Schrift geschrieben und hat gezeigt, wie diese Argumente funktionieren. Ein Argument von ZDF und ARD bezüglich Verschwörungstheorien lautet folgendermaßen: Ein zentrales Element von Verschwörungsideologien ist, dass deren Anhänger sich als eine kleine kritische Minderheit inszenieren, die im Gegensatz zur tumpen Mehrheit der Wahrheit die Wahrheit erkannt haben. Von Wachter, Philosoph und durch in seiner vernünftigen Art und Weise zu argumentieren bekannt, antwortet folgendermaßen darauf: Manchmal hat eine kleine kritische Minderheit die richtige Auffassung und die Mehrheit nicht und manchmal eben auch andersherum. Dass eine Auffassung von einer Minderheit vertreten wird, spricht weder für noch gegen ihre Wahrheit. Sie hat überhaupt keine Aussagekraft. Häufig in der Geschichte wurde die Wahrheit von einer Minderheit vertreten. Die Frage ist nicht, vertritt eine Minderheit oder Mehrheit eine bestimmte Position, sondern welche Argumente werden hierfür ins Feld geführt? Eine weitere Verschwörungstheorie laut ZDF und ARD lautet: Verschwörungstheoretiker suchen einfache Erklärungen in einer komplexen Welt. Die Antwort von von Wachter lautet: Erklärungen zu suchen ist ein wesentlicher Teil des Erkennens. Wir erweitern unser Wissen, indem wir untersuchen, warum im März 2020 in Norditalien mehr Lungenentzündungen auftraten als in Süditalien, warum es Mondfinsternisse gibt und warum die USA in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind. Ein Kriterium für die Wahrheit von Theorien ist die Einfachheit bei gleicher Erklärungskraft. Bei gleicher Erklärungskraft ist die einfachere Theorie der komplizierteren vorzuziehen. Bei der Suche nach Erklärungen kann man natürlich vieles falsch machen, aber die Aussage, die suchen einfache Erklärungen, zeigt keinen Fehler auf, sondern erst einmal eine richtige Zielsetzung. Dabei sollten Theorien, die wir aufstellen, überprüfbar sein, wie in der Wissenschaft sagen, falsifizierbar. Die Aussage, die Welt wird von dunklen Mächten der Illuminaten gesteuert, ist nicht überprüfbar, weil jeder einzelne Punkt, der nun eingebracht werden kann, immer im Sinne dieser Theorie gedeutet werden kann. Aber die Aussage, das Coronavirus ist gefährlich, weil die durchschnittliche Sterblichkeit bei 50% liegt, ich übertreibe bewusst, ist überprüfbar und kann, solange die Studien nicht zu viel durch Drittgelder und Forschungsgelder manipuliert sind, entsprechend überprüft werden. Eine gesunde Streitkultur sollte daher folgendermaßen ablaufen. Aus meiner Überzeugung heraus liegst du falsch, weil, und dann kommen Argumente und nicht Schublade, weil du Verschwörungstheoretiker bist. In ihrer Ansprache vom 18.03.2020 sagte die damalige Bundeskanzlerin Merkel: Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in vielen Sprachen übersetzen lassen. Hierauf antwortete noch einmal Professor von Wachter, weil er es so schön auf den Punkt bringt: Der rationale Mensch wird genau das nicht tun, sondern er wird verschiedene Stimmen und Meinungen suchen. Er wird bei jedem Text untersuchen, welche Argumente er vorbringt und die genannten Indizien und Beobachtungen prüfen und bedenken. Er wird versuchen, seine Meinung von nichts anderem beeinflussen zu lassen. Er wird versuchen, sich nicht beeinflussen zu lassen von Meinungsdruck, von Autoritätsgehabe, von Manipulationsversuchen und von Argumenten, die er nicht versteht. Ich denke, das Thema der letzten 2 Jahre zeigt sehr eindrücklich, wie wichtig es ist, dass wir unseren Verstand auch in diesen unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft und der Meinungsmache um uns herum gebrauchen. Immer in dem Wissen, dass wir selbst unser Denken, ein Denken haben, was fehleranfällig ist, weshalb wir die Korrektur durch Dritte brauchen. Martin Luther ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine gesunde Streitkultur genutzt werden kann. Und er hat sie genutzt genau in diesem Spannungsfeld zwischen Schöpfungsgabe und Sündenfall. Da gibt es so viel Verstand gebrauchen sollen. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen beispielsweise setzt sich seit Jahrzehnten mit den Fragen rund um Schöpfung und Evolution auseinander und zeigt auch hier, wie gut genutzter Verstand echte Antworten geben kann auf diese Fragestellungen. Wir dürfen uns nicht von pauschalen Vorwürfen abschrecken lassen. Aussagen wie, das glaubt doch heute keiner mehr oder der moderne Mensch kann gar nicht anders. Am besten ist immer so etwas Pseudowissenschaftliches wie, nach Kant kann man ja gar nicht mehr glauben, das. Meistens wissen sie überhaupt gar nicht, was Kant dazu gesagt hat. Solche Aussagen dürfen uns nicht abschrecken, sondern wir müssen in die Tiefe gehen, nicht Schubladen denken, sondern Argumente sollen uns leiten in unserer Urteilsbildung. Ich möchte zusammenfassen, bevor ich einen letzten Aspekt des veränderten Denkens darlege. Wir haben gesehen, dass nachdem wir unser verfinstertes Denken in ein durchleuchtetes Denken verwandelt haben lassen durch Gott, dass wir seit dem Zeitpunkt in einen permanenten Wachstumsprozess hineingenommen sind. Für diesen Wachstumsprozess, der jeden Tag abläuft, brauchen wir einen festen Standpunkt. Die Bibel gibt uns Orientierung, sie gibt uns Halt, sie gibt uns Korrektur. Die Bibel rüstet uns aus, um mit den jeweiligen Zeitströmungen richtig umzugehen. Wer fest steht, der kann auch zielsicher schlagen und agieren. Dort vor allem der Vers, nimm jeden Gedanken gefangen. Das heißt, dass alles auf dem Boden der ewig gültigen Wahrheiten geprüft wird. Jedes Gedankengebäude, jedes philosophische Konzept, jede Moralvorstellung, die mir... Alles soll ich gefangen nehmen und zu Jesus Christus bringen und vor ihn prüfen. Darüber hinaus dürfen wir den Verstand, den Gott uns geschenkt hat, gebrauchen. Wir sollen ihn gebrauchen, indem wir Indizien nachgehen, Argumente abwägen und so die Schöpfungsgabe zur eigentlichen Gabe machen und sie nicht verrotten lassen. Aber das veränderte Denken bleibt nicht hier stehen. Die Bibel beschreibt einen direkten Bogen vom Denken hin zum Handeln. Sie nennt es Weisheit. Weisheit meint eine Einheit von Denken und Handeln, eine Einheit von Glauben und Tun. Und damit sind wir beim letzten Punkt angekommen, wo eure Hirnzellen noch einmal aktiv werden dürfen. Und zwar wollen wir uns einmal eine Bibelstelle angucken aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3. Die habt ihr auf dem Handout abgedruckt. Bis wohin sind die Handouts denn vorgedrungen? Bis zur vorletzten Reihe. Genau, da könnt ihr euch nochmal mit den Bibeln versorgen. Ich denke aber, ich kann das auch gut erklären, ohne dass ihr jetzt einen direkten Handout vorliegen habt. Und zwar machen wir jetzt nochmal eine 5-minütige Gruppenarbeit. Ihr nehmt einfach den Nachbarn rechts und links oder beides, je nachdem, wenn ihr zu dritt sitzt in der Reihe, dann gerne so aus Jakobus 3, Vers 13 bis 17. Für diejenigen, die kein Handout haben, nochmal Jakobus 3, ach perfekt, Jakobus 3, Vers 13 bis 17. Dort wird die irdische Weisheit beschrieben und die göttliche Weisheit. Und die Frage lautet, welche Eigenschaften werden der irdischen Weisheit zugesprochen? Welche Eigenschaften werden der göttlichen Weisheit zugesprochen? Und welche konkreten Schritte kannst du gehen, damit die Entdeckungen der Bibel in die Praxis umgesetzt werden? Also erstmal zwei Aufgaben direkt am Text. Was ist die irdische Weisheit? Was ist die göttliche Weisheit? Und wie können wir die göttliche Weisheit in unserem Leben zur Geltung bringen? In 5 Minuten bin ich hier wieder und ihr dürft gerne einmal euch mit euren Nachbarn kurz schließen. Ich weiß, es ist jetzt eine relativ große Runde, aber ihr dürft trotzdem gerne was sagen oder reinrufen. Es ist interessant, dass Jakobus hier von einer echten Weisheit spricht. Also er fragt ja eingangs, wer ist weise und verständig? Das heißt, der Bibelabschnitt möchte uns die Frage beantworten, wer ist weise, wer ist verständig? Und in Vers 15 schreibt er dann davon, das ist nicht, was er vorher geschrieben hat, nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Das heißt, es gibt tatsächlich unterschiedliche Weisheitsvorstellungen. Der Teufel hat genauso eine Vorstellung davon, was weise ist, im Gegensatz zu dem, was die Bibel als weise auszeichnet. Und trotzdem steht da der Ausdruck Weisheit, also eine Weisheit, die sozusagen ins Gegenteil verkehrt ist und trotzdem noch das Etikett der Weisheit trägt. Und diese irdische Weisheit, seelische, ja sogar dämonische, weil sie eben von dem Teufel selbst herrührt, die zeichnet sich aus, schreibt Jakobus, durch Neid und durch Selbstsucht, also durch Eigenschaften, die auf meine eigenen Bedürfnisse letztlich ausgerichtet sind. Wieder die Frage danach, was hilft mir, was ist für mich das Beste? Und diese Frage, die führt letztlich, sagt Jakobus, zur Unordnung, sie führt zu Chaos. Und wir haben gesehen, dass gerade dort, wo Menschen Christen werden, dieses Denken verwandelt wird, dass Gottes Licht unser Leben komplett umkrempelt. Und dass das Wesentliche einer Bekehrung darin besteht, neben der Tatsache, dass wir Vergebung bekommen, dass wir neue Richtung als Menschsein verändert wird, weg von der Frage, was hilft mir, wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse stillen, hin zu der Frage, was möchte Gott? Und das ist dann in dem praktischen Vollzug kein Selbstläufer. Wir müssen uns üben in dieser himmlischen Weisheit, in der göttlichen. Aber diese prinzipielle Ausrichtung zu fragen, Gott, was möchtest du? Was ist dein Wille? Das können wir nicht von uns aus machen. Und wir können Gott auch darum bitten, bitte hilf mir, ein Verlangen danach zu haben, so zu handeln, dass du dich darüber freust, dass du geehrt wirst. Schenk mir dieses tiefe Verlangen, das menschliche Natur ist. Und nur ein Christ kann so beten. Und die Eigenschaften der göttlichen Weisheit zeichnen sich aus durch guten Wandel, durch Sanftmut, eben gerade im Gegensatz zu der Selbstsucht der teuflischen Weisheit. Und dann beschreibt er das ja mit diesen Ausdrücken, sie ist rein, friedfertig, gütig, Sie ist korrekturbereit, auch hier. Die Weisheit, die marschiert nicht los und lässt sich da nicht mehr abirren, sondern sie ist korrekturbereit, aber eben korrekturbereit auf Basis der Bibel. Sie ist barmherzig und sie ist unparteiisch und frei von Heuchelei. Das ist Weisheit, die sich eben im ganz Praktischen zeigt. Und ich habe diesen Punkt bewusst nochmal ans Ende gesetzt, weil nicht der Eindruck erwecken soll, weil ich viel eben über das Denken gesprochen habe, das war das Thema heute Abend, dass es damit getan ist, nach dem Motto, ich mache als Christ meine Arbeit am Schreibtisch und schule mein Denken und dann kann ich es auch gut sein lassen, sondern verändertes Denken wird sich immer ganz praktisch äußern in allen möglichen Lebensbezügen, aber eben vor allem auch in meiner Art und Weise, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mich in der Gemeinschaft von Christen und Nichtchristen verhalte, in der Art und Weise, wie eben Weisheit mein Leben dominiert. Es geht nicht um Wissens zu gewinnen in erster Linie. Es geht nicht um ein IQ, sondern es geht darum, dass wir die göttliche Weisheit in unserem Leben immer mehr zum Ausdruck bringen. Und das tun wir dadurch, dass wir zuerst einmal natürlich verstehen, was ist denn überhaupt seine Weisheit? Es beginnt beim Denken, definitiv. Aber dieses Denken wird sich immer und unweigerlich, weil es göttliche Wahrheiten sind, in unserem praktischen Leben zeigen. Ich möchte am Ende, bevor ich abschließe mit einem Gebet, noch 3-4 Hinweise geben. Diejenigen, die ein Handout haben, haben es dabei. Für die anderen sage ich es noch einmal. Und zwar eine Buchempfehlung von John MacArthur. Das heißt Verändertes Denken. Daher kommt unser Untertitel Verändertes Denken. Das ist nicht, also ist bestimmt noch antiquarisch zu erhalten, ansonsten auf clv.de als PDF. Dann herausgegeben von Johannes Flaum, Das verschleuderte Erbe. Hier behandelt er in einem Kapitel Reformation und Humanismus, Freunde oder Feinde, diese Fragestellung eben, die wir auch so ein bisschen gestriffen haben, wie ist die Vernunft einzuordnen. Für diejenigen, die eine gute Alternative zu einer Serie suchen, bei YouTube den Namen Francis Schaeffer eingeben. Schaeffer wird geschrieben mit Schaeffer. Da findet ihr im schönen 80er-Stil eine Dokumentation, wo es um die großen Gedankengebäude der letzten 2000 Jahre geht. Francis Schaeffer ist leider verstorben, ist ein großartiger Denker des letzten Jahrtausends und Jahrhunderts gewesen und hat im Grunde genommen die Postmoderne vorhergesagt, weil er gesagt hat, so wie sich die Zeit entwickelt, es muss genau die Postmoderne geben und die ist dann genauso eingetroffen, leider im Grunde genommen die aber das ist nochmal eine andere Fragestellung. Und dort entfaltet er das in sehr schön gemachten, aber wie gesagt, mit der Technik von vor 40 Jahren, diese Dokumentation über die unterschiedlichen Gedankengebäude, philosophischen Gedankengebäude, die sich dann niederschlagen in Kunst, in Architektur, in Literatur und erklärt, wie eben die biblische Position dagegen steht. Ist sehr sehenswert. Und verweisen will ich außerdem noch auf die Schriften von Professor von Wachter. Die findet man unter von-wachter.de. Von-wachter.de, da findet ihr auch die Zitate, die ich vorhin mit eingebracht habe. Zum Abschluss würde ich gerne noch gemeinsam beten und dann übergebe ich wieder. Unser Vater, wir wollen dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns nicht alleine lässt mit unserem Denken. Viele Philosophen haben es versucht, allein durch ihr Denken die großen Fragen zu beantworten. Sie sind alle gescheitert. So viele haben sich gesehnt nach echten Antworten und haben sie nicht gefunden, weil sie nicht bei dir gesucht haben. Doch du gibst uns in deinem Wort klare Antworten und dafür danken wir dir. Du lässt uns nicht alleine mitten im Sturm der Ideen und Gedanken, Gebäude, die auf uns einrollen, sondern wir haben wirklich einen sicheren Hafen bei dir, bei deinem Wort. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns veränderst, dass du unser Denken prägst, dass du es voll machst mit deiner göttlichen Weisheit und dass wir diese Gedanken, die wir bei dir lernen, die biblischen Wahrheiten dann letztlich ausleben, dass unser ganzes Leben, unser Lebensstil davon geprägt ist und das jeden Tag mehr. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der das in uns bewirken möchte. Danke, dass du uns die nötige Kraft dazu gibst. Amen.